herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Kleelots Plus Podcasts, wo sich alles um den Anbau und die Verwertung von kleinkörnigen Leguminosen dreht. Mein Name ist Martin Himmelmann und als Mitarbeiter des LLH betreue ich im Projekt Demonet Kleelots Plus die teilnehmenden Betriebe in Hessen, in Rheinland-Pfalz, aber auch im südlichen Nordrhein-Westfalen. Im heutigen Podcast geht es weniger um raffinierte Produktionsverfahren oder Verwertungsmöglichkeiten von Leguminosen, sondern wir setzen etwas davor an, nämlich beim Saatgut. Uns interessiert, welchen Weg eine Sorte geht, um schließlich eine offizielle Empfehlung zu erhalten und warum das so wichtig ist. Dafür habe ich mir natürlich kompetente Unterstützung ins Boot geholt, und zwar meine Kollegin vom LLH, Katharina Weihrauch. Hallo Katharina, magst du dich kurz vorstellen, vielleicht was zu deinem Werdegang sagen?
Hallo Martin. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum Thema empfohlene Sorten austauschen können. Mit dem Bereich Grünland und Futterbau beschäftige ich mich schon seit dem Studium. Einstieg ins Thema fand ich ursprünglich mal über die Regionalvermarktung. Danach war ich im südlichen Schwarzwald für die Pflege spezieller Naturräume, zum Beispiel Moore und Steillagen, zuständig. Mit Schwarzwaldziegen wurden zunächst Gehölzstrukturen zurückgedrängt. Anschließend förderten wir dort mit dem goldenen Biss der Coburger Fuchsschafe die Süßgräser, allen voran das deutsche Weidegras. Auf dieser dichten Narbe konnte dann mit Hinterwäldlerrindern Milch produziert werden, die später wunderbaren Käse ergab. Liebe geht eben durch den Magen. Aber zurück zum Thema. In der Eifel habe ich dann erstmals als offizielle Grünlandberaterin den Bereich intensive Milch- und Grünlandwirtschaft betreut. Seit 2018 darf ich die Bereiche Grünland und Futterbau als Fachberaterin in meinem Heimatbundesland Hessen für den LLH betreuen.
Super, genau deswegen bist du die perfekte Ansprechpartnerin für mich, für meine heutigen Fragen. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Auf die Idee für diesen Podcast oder für das Thema kamen wir bei einer Feldbegehung auf einer Demofläche von einem Kleelots Plus Betrieb in Hessen im Sommer, und dort haben wir 4 verschiedene Luzernesorten in Rheinsaat streifenweise angelegt. Infolge der Wuchshöhe ist der gesamte Bestand stark ins Lager gegangen und entsprechend war der Gesamtbestand eher im schlechten Zustand. Eine Sorte stach nach genauerem Hinsehen trotzdem heraus, weil sie nämlich fast alle Blätter am Stängel verloren hatte, und nach einem kurzen Check stellte sich heraus, es war keine empfohlene Sorte.
Es war tatsächlich die einzige nicht empfohlene Sorte, die in der Demo angelegt worden war. Und wir hatten da quasi extrem Blattverlust sozusagen durch Lager, genau. Was sich natürlich dann enorm auch auf die Proteinerträge von solchen Beständen dann auswirkt.
Okay, es scheint wichtig zu sein, dass eine Sorte das Attribut empfohlen trägt. Das klären wir gleich, was es damit auf sich hat. Jetzt würde ich gerne nochmal davor ansetzen und wissen, was ist überhaupt eine Sorte?
Okay, gut, dass ich da ebenso genau auch in meinem Werdegang auf die alten Rassen eingegangen bin. Denn tatsächlich ist es so, dass Rassen in der Tierwelt das darstellen, was die Sorten in der Pflanzenwelt sind. Unter den Sorten ist es dann wie bei den Hunden, ein Schäferhund, Husky oder ein Dackel, die jeweils dann für unterschiedliche Nutzung und auch für unterschiedliche Standorte geeignet sind. Man denkt nur mal an so einen Windhund beispielsweise und dann einen Husky. Das sind natürlich andere Klimaräume, für die die Rassen gezüchtet wurden. Und wenn ich jetzt eine Deutsch-Weidelgras-Sorte, die in norddeutschen Niederungslagen empfohlen ist, im Mittelgebirge, im Vogelsberg zum Beispiel, anbaue, dann ist das in etwa so, als würde ich versuchen, ein Schlittenhunderennen mit Chihuahuas zu gewinnen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Bildsprache, wo man sich sehr gut das vorstellen kann, was die Sortenwahl für einen Effekt haben kann. In Deutschland gibt es viele Ämter für viele Bereiche. Es gibt ein Bundessortenamt unter anderem, wo auch der Begriff Sorte drinsteckt. Und da wir über Sorten sprechen, wäre da meine nächste Frage: Was ist die Aufgabe des Bundessortenamtes und welche Rolle spielt das diesem ganzen Geflecht?
Ja, das Bundessortenamt hat eine ganz wichtige Funktion, und zwar führt es die sogenannte Bundessortenliste. Und in dieser sind die Sorten eingetragen, die quasi in Deutschland zu einer Wertprüfung angemeldet worden sind und damit eben auch in Deutschland beschrieben worden sind, unter, sage ich mal, Anbaubedingungen in Deutschland geprüft worden sind und eben dann in der beschreibenden Sortenliste bestimmte Merkmale entsprechend charakterisiert sind und bewertet worden sind.
Okay, da stehen nun verschiedene Sorten auf der Bundessortenliste. Diese wurden zu einer Werteprüfung angemeldet, haben diese durchlaufen und im besten Falle auch bestanden. Welche Charakteristika müssen die Sorten aufweisen, um diese Prüfung zu bestehen? Und ja, wie läuft das ab?
Genau, also das sind dann die sogenannten Wertprüfungen, die durchgeführt werden unter definierten Bedingungen. Und wie diese Bedingungen definiert sind, also wie oft beispielsweise eine Luzerne geschnitten werden muss oder auch mit welcher Aussaatstärke solche Versuche angelegt werden, das findet man eben auch auf der Internetseite des Bundessortenamtes, wenn man sich das genauer angucken möchte. Diese Wertprüfungen werden von den Bundesländern quasi im Auftrag durchgeführt, werden damit auch an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland angelegt und dann letztlich einmal jährlich mindestens vom Bundessortenamt begangen, um zu gucken, wie sich die einzelnen Sorten eben über die Vegetation gezeigt haben, ob es Totalausfälle gab oder ähnliche Dinge.
Okay, ja gut, das gibt da schon mal einen guten Einblick. Das heißt, im Umkehrschluss, eine Sorte, die nicht beim Bundessortenamt gelistet ist, ist per se schon mal mit Vorsicht zu genießen, weil Genau. Die existieren ja auch und werden hier und da angeboten.
Genau, das ist eigentlich ganz wichtig, gerade wenn sich ein Betrieb, ich sag mal, auf eine neue Sorte konzentrieren möchte. Wir haben also durchaus Sorten im Handel, die zum Teil auch sehr aggressiv beworben werden von den Züchterhäusern, die tatsächlich in Deutschland nicht angemeldet sind, nicht eingetragen sind, sondern zum Beispiel ausschließlich in Frankreich oder anderen europäischen Ländern bisher geprüft worden sind. Und nun ist, denke ich, jedem klar, der sich ein bisschen mit Pflanzenbau auskennt, dass die Bedingungen in Frankreich doch ganz andere sind als in Mittelgebirgslagen beispielsweise in Deutschland. Und deswegen ist sehr wichtig ist, zu schauen, wie sich die Sorten an den einzelnen Standorten auch gezeigt haben. Wenn ich so eine Sorte möchte oder mich für eine Sorte interessiere, erstmal zu gucken, ob sie in der Bundessortenliste eingetragen ist und dann natürlich, welche Merkmale diese Sorte charakterisieren. Also ist sie besonders winterhart beispielsweise oder geht sie eben schnell ins Lager? Ist eine Geschichte, die gerade bei der Luzerne zum Beispiel im Speziellen auch abgeprüft wird.
Alles klar. Du hast gerade darauf hingewiesen, dass es da durchaus regionale Unterschiede gibt, wenn man jetzt das auf Länderebene, also ich meine jetzt auf europäische Länderebene betrachtet. Aber wenn wir nach Deutschland gucken, haben wir ja auch große regionale Unterschiede. Wie kann ich sicher gehen oder wie bekomme ich Informationen darüber, dass eine Sorte, die beim Bundessortenamt gelistet ist, diese Sorte aber auch an meinem lokalen, speziellen Standort einsetzbar ist?
Ja, dafür haben wir, Gott sei Dank, die regionalen Sortenempfehlungen. Und zwar ist das in Deutschland ein bisschen kompliziert gestaltet. Wir haben also mehrere Zusammenschlüsse von Bundesländern, die sich dann eben sowohl die Prüfung der Sorten als auch nachher die Auswertung teilen.
Warum ist es jetzt auch noch so wichtig, da die Region nochmal enger zu ziehen und da nochmal genauer hinzuschauen und Deutschland nochmal in verschiedene Bereiche aufzuteilen und dort Prüfungen und Versuche durchzuführen?
Ja, das sind zum einen die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, die da eine Rolle spielen. Ist natürlich klar, dass je nach Höhenlage ich einfach auch eine ganz unterschiedliche Frostgefährdung auch in den Beständen habe. Und zum anderen spielen natürlich auch zum Beispiel die Wasserverfügbarkeit, Jahresniederschläge eine ganz erhebliche Rolle. Das sind alles, sage ich mal, Standorteffekte, auf die in der jeweiligen Sortenempfehlung eingegangen wird. Das ist das eine. Und das andere, was noch eine wichtige Rolle spielt, ist der Krankheitsdruck zum Beispiel. Warum? Wenn ich natürlich eine entsprechend empfindliche Sorte in meinem Ackerfuttergemenge anbaue, dann kann das eben dazu führen, dass ich im Zweifel einen Totalausfall beispielsweise des Rotklees dann in einem Ackerfuttergemisch habe. Deswegen ist es in den Mischungen letztlich auch so, dass empfohlene Mischungen immer mindestens zwei Sorten einer Art enthalten müssen.
um quasi ein Risiko abzusichern, was auftreten könnte, wenn es sortenarm mit einer Sorte nur gestaltet wäre.
Genau, das Risiko wird also ganz breit gestreut. Nehmen wir mal eine typische Nachsaatmischung, Deutsch-Weidelgras, Nachsaat, die G5. Da ist es so, dass in der empfohlenen Mischung immer alle Reifegruppen enthalten sein müssen, also frühe, mittlere und späte Deutschweidelgräser. Warum? Nur mit einem gewissen Anteil auch früher Deutschweidelgräser habe ich auch zu einem frühen Schnitttermin Anfang Mai einen ausreichenden Masseertrag zum einen und eben auch ausreichende Strukturwerte. Das ist ganz wesentlich. Und zum anderen müssen von jeder Reifegruppe mindestens zwei Sorten dann entsprechend vertreten sein, damit ich eben im frühen Bereich auch wirklich eben früh die ausreichenden Strukturwerte habe und nicht die im Prinzip verloren gehen, weil die frühe Sorte, die enthalten ist, besonders anfällig bezüglich Schneeschimmel ist und dann über Winter ausgewintert ist und im Frühjahr letztlich dann ausgefallen ist. Da geht es eben darum, dieses Risiko abzumildern.
Werden diese Sorten dann automatisch auch besonders oft von den Firmen in ihren Mischungen eingesetzt?
Da gebe ich dir ein Jein als Antwort drauf. Und zwar ist es sicherlich so, dass Firmen mit einem hohen Qualitätsanspruch auch häufig hohe Anteile empfohlener Sorten in ihren Mischungen haben. Allerdings ist einmal die Frage immer der Verfügbarkeit. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Firmenmischung A zu Anfang des Jahres andere Sorten enthält als eben im Sommer oder im Herbst. Einfach aufgrund der Tatsache, dass eben zuerst empfohlene Sorten eingemischt werden. Wenn diese aber dann nicht mehr verfügbar sind, das Saatgut letztlich aufgebraucht worden ist, dann eben auch andere Sorten zum Einsatz kommen, damit diese Firmenmischung A eben weiterhin im Produktspektrum des Unternehmens geführt werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass gerade bei den Gräsern oder insgesamt bei den Futterpflanzen, anders als beispielsweise im Getreide, häufig die Interessen von Züchtern oder Saatgutvermehrern und Landwirten auseinanderdriften. Und zwar dahingehend, dass die ein Interesse haben, Saatgut zu produzieren, also Körner, wie das beim Getreide ja auch der Fall ist, hat sowohl der Züchter als auch der Landwirt das Interesse, ja, Körner, Getreide eben zu produzieren. Beim Grünland ist es allerdings so, dass eben das Züchtungsunternehmen Interesse hat an hohen, ja, Saatguterträgen, der Landwirt aber eher angewiesen ist auf gute und hohe Biomasseerträge. Das heißt, er will ja einen Blattertrag haben von einem Gras und keinen Samenertrag. Und damit gehen dann häufig die Interessen beider Parteien sozusagen auseinander. Und wir haben nicht immer den Anteil empfohlener Sorten in den Mischungen, der wünschenswert wäre.
Ja, das sind sehr interessante Hintergründe, die du uns da schilderst. Spielt sicher dann auch da mit rein, dass empfohlenes Saatgut generell oft ein bisschen teurer ist als, sagen wir mal, Mischungen, die im Handel sonst angeboten werden.
Genau, tatsächlich ist das so. Beispielsweise zeigt sich das ganz deutlich beim Rotklee. Die Sorten im Rotkleebereich, die für den Ackerfutterbereich empfohlen werden, haben häufig einen sehr viel höheren Samenertrag als diese Sorten, die eben besonders ausdauernd und damit auch für die Nachsaat im Dauergrünland geeignet sind. Der andere wichtige Punkt neben der Tatsache, welche Sorten enthalten sind, ist auch immer noch wichtig zu gucken, wie ist denn die Sortenverteilung. Das finde ich dann natürlich diese Informationen auf dem Etikett. Das heißt, ich habe eine Mischung Ackerfutter, die dann tatsächlich auch zwei Sorten Rotklee enthält. Da ist es dann aber auch ganz wesentlich, nochmal zu gucken, wie ist die Verteilung dieser beiden Sorten. Wenn also eine Sorte empfohlen ist, aber nur zu 10% enthalten ist und 90% des Rotklees quasi eine nicht empfohlene und im Zweifel noch Stängelbrenner empfindliche oder Kleekrebs empfindliche Sorte ist, dann habe ich im Zweifel ja mit hohen Ertragsverlusten zu kämpfen, die sich natürlich dann auch ganz schnell wirtschaftlich bemerkbar machen. Und das relativiert wieder auch die, ich sag mal, leicht erhöhten Saatgutkosten.
Das heißt, wenn ich am Saatgut spare, kann es sein, dass ich am falschen Ende spare, weil ich durch einen Mehrertrag, durch eine abgesicherte Ernte diese Unkosten, sage ich mal, im Saatgutbereich locker wieder rausspiele.
Also wenn man sich überlegt, dass die Ertragsunterschiede in den Sortenvergleichen nicht selten 25% ausmachen, das heißt also die ertragsstärkste Sorte 25% mehr Ertrag bringt als die ertragsschwächste Sorte, dann macht sich das schnell natürlich auch wirtschaftlich für den Betrieb bemerkbar. Wenn man das jetzt mal umrechnet und sagt, wir haben ungefähr einen Heuertrag von 20 Ballen pro Hektar, dann sind 25% eben mal schnell 5 Ballen mehr Ertrag. Und das bei einem Preis von 50 Euro für einen 250 Kilogramm schweren Rundballen. Dann sind wir dann bei einem Betrieb mit etwa 40 Hektar Dauergrünland Futterfläche schnell bei 10.000 Euro. Und je größer dann der Betrieb, umso höher dann letztlich auch der Ertragsverlust, nach der wirtschaftliche Verlust. Und genau. Da macht sich nachher 20 Euro für die Saatgutmischung überhaupt nicht mehr bemerkbar.
Ja, so, also nach dieser Rechnung kann ich das auch nur bestätigen, auf jeden Fall, dass es natürlich am falschen Ende gespart ist, wenn man da noch ein paar Pfennig beim Saatgut knausert und nicht den Ertrag im Blick hat. Ja, wenn ich das jetzt bis zu dieser Stelle mal zusammenfasse, wir haben das Bundessortenamt, dort werden Sorten gelistet, die in einer Werteprüfung sich in verschiedenen Merkmalen beweisen müssen. Wir haben im Dauergrünland noch eine Ausdauerprüfung im Ackerfutterbereich und im Dauergrünland haben wir die Landessortenversuche, wo nochmal regional ein bisschen genauer hingeschaut wird. Ich als Landwirt habe mir jetzt die Sortenempfehlungen besorgt, habe das Heft in der Hand, habe geguckt, welche Mischungen, welche Sorten auf meinem Standort gut funktionieren und möchte mir das Saatgut besorgen. Wie gehe ich vor? Rufe ich beim Saatguthändler meines Vertrauens an und bestelle dort?
Ja, da muss man vorab erstmal unterscheiden, ob man konventionell seinen Betrieb bewirtschaftet oder eben im ökologischen Landbau unterwegs ist. Bei den Ökobetrieben ist es so, dass in mehreren Bundesländern, dazu zählt auch Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, sogenannte Sammelbestellungen angeboten werden. Die werden auch auf unserer Internetseite beispielsweise des LLHs veröffentlicht. Und hier ist es so, dass also dann zweimal im Jahr quasi speziell nach Bestellung sozusagen die empfohlenen Mischungen gemischt werden, angeboten werden. Das heißt, es ist letztlich insbesondere im Ökolandbau eigentlich auch nur im Rahmen dieser zweimal terminierten Sammelbestellungen möglich, empfohlene Mischungen käuflich zu erwerben.
Weil diese Mischungen nicht standardmäßig in der Produktpalette der Saatguthersteller sind. Das heißt, als ökologisch wirtschaftender Betrieb habe ich zweimal im Jahr die Möglichkeit, über die Sammelbestellung mein Saatgut zu beziehen. Und die Saatgut- und Mischungsversorgungslage, nenne ich es mal, im konventionellen Bereich ist da wesentlich besser, dass ich da nicht auf solche Sammelbestellungen angewiesen bin. Oder wie kann ich mir das da vorstellen?
Ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, Martin, denn tatsächlich ist es so, dass die Beurteilung von Nachsaatmischungen sehr viel schwieriger geworden ist, seitdem die Anwendung des einheitlichen roten Etikettes ausgelaufen ist. Das rote Etikett hat also bisher empfohlene Mischungen, die eben dann auch entsprechend empfohlene Sorten enthalten haben, ausgezeichnet, war quasi das Qualitätssiegel. Es diente also zur Kennzeichnung der für Höhenlagen empfohlenen Nachsaatmischung. Jetzt, beziehungsweise auch schon kurz nach dem Auslaufen des roten Etiketts, sind sogenannte Qualitätsmischungen im Umlauf, Qualitätsstandardmischungen, da darf man sich auch wirklich nicht irreführen lassen, die sich beim Vergleich von Sortenempfehlungen und Sackanhängern eben als nicht empfohlene und damit auch überhaupt nicht Qualitätsstandardmischungen herausstellen. Also da nicht auf die Versprechen reinfallen.
Sondern gucken, was steht in den Mischungs- und Sortenempfehlungen tatsächlich drin, vergleichen, die Arbeit in Kauf nehmen und dann auf der sicheren Seite sein.
Ganz genau. Und im Zweifel einfach die zuständige Beraterin anrufen.
Die für Hessen du bist.
Richtig.
Sehr gut. Liebe Katharina, vielen Dank für deinen fachlichen Input. Das waren viele wichtige Informationen und ich denke, für die eine oder den anderen waren da einige spannende Aspekte dabei. Wer mehr über das große Themengebiet der kleinkörnigen Leguminosen wissen möchte, kann sich auf der Projekthomepage www.demonet-kleelutzplus.de informieren. Dort finden Sie auch die Links zu den entsprechenden Sorten und Mischungsempfehlungen auch für die anderen Bundesländer. Auch eine Übersicht über die bisher erschienenen Podcasts und weitere spannende Veranstaltungshinweise rund um das Netzwerk. Katharina, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Martin. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, über empfohlene Sorten zu sprechen und wie wichtig es auch für den Praktiker ist, vor allen Dingen darauf zu achten und wo er eben an die entsprechenden Informationen kommt. Herzlichen Dank an dich zurück und bis bald.
Ja, bis bald, Katharina. Vielen Dank.